Beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir uns überlegt haben, wir haben mehrere parallel ablaufende Prozesse, die gemeinsame Ressourcen nutzen. Und für die Nutzung von den gemeinsamen Ressourcen gibt es dann, wenn die sich nicht ins Gehege kommen sollen, sogenannte wechselseitigen Ausschluss. Das heißt also entweder der eine Prozess arbeitet mit der Ressource, verändert sie, liest sie oder macht halt genau das, was man in dem Programmcode vorgesehen hat. Wenn der fertig ist und diesen kritischen Abschnitt verlassen hat, dann würde der nächste drankommen. Und eine Möglichkeit, das zu handhaben, war ja die Unterbrechungssperre. Das heißt also, der Prozess, der mit dieser gemeinsamen Ressource arbeitet, hat während der Zeit, in der er mit der gemeinsamen Ressource arbeitet, würde er nicht unterbrochen werden können von einem anderen. Das heißt, er würde während der ganzen Zeit da drin vor Ort in dem kritischen Bereich sein und würde den dann wieder freigeben. Wir haben aber dazu gesagt, das ist nur sinnvoll beispielsweise fürs Betriebssystemkern und nur für ganz, ganz kurze Abschnitte, weil sonst relativ viel halt blockiert wird. Eine Möglichkeit, diese Sperren zu setzen, ist diese Test- und Set-Operation. Und das ist etwas, was von der Hardware zur Verfügung gestellt wird, und zwar hier auf Maschinenebene, das heißt das Maschinenbefehl. Und das eine wichtige Punkt ist folgender, dass hiermit die Speicherzelle der Inhalt gelesen werden kann und gleichzeitig wird er auch besetzt. Weil das war ja genau der Punkt, dass ja normalerweise, wenn Sie mit Lese- und Schreiboperationen arbeiten, mit dem Speicher, auch auf einer Maschinenebene, haben Sie einen sogenannten Load-Befehl. Sie laden die Information von der Speicherzelle in ein Register und anschließend haben Sie einen Store-Befehl, in dem Sie es wieder in die Speicherzelle rausschreiben. Und das sind aber zwei Operationen, wo ganz konkret zwischen dem Load und dem Store kann eine entsprechende Unterbrechung stattfinden und jemand anders, ein anderer Prozess, kann Ähnliches durchführen und dann können Sie in einen Konflikt reinlaufen, wenn das Ganze nicht atomar abläuft. Und das ist genau das, was dieses TSL oder Test, Set und Lock natürlich macht, dass das Ganze atomar abläuft. Und zwar ist es so, dass diese Instruktion, die liest den Inhalt des Speicherworts in ein Register und schreibt zugleich einen Wert rein. Und ein Wert, das hängt dann natürlich davon ab, wie die Werte definiert sind. Hier ist beispielsweise der Wert 1 bedeutet, dass der kritische Bereich besetzt ist. Und man kann sich jetzt hier die Situation halt vorstellen. Beispielsweise also hier, das wäre die Ausführung des Befehls. R ist das Register, TSL ist der Maschinenbefehl und A ist die Speicherzelle. Dann würde das bedeuten, man nimmt hier mit den Inhalt, der drin ist, wenn beispielsweise, nehmen wir mal an, da steht der Wert 0 drin. 0 bedeutet, dass der Zugang zum kritischen Bereich erlaubt ist. Man liest hier das raus und gleichzeitig schreibt man hier eine 1 rein. Und das bedeutet natürlich, dass also hier, nachdem vorher die 0 drin war, das überprüft man dann und dann kann dieser Prozess in den kritischen Bereich, der ist aber gesperrt, weil hier jetzt dann bereits eine 1 drin ist. Angenommen, wir haben folgende Situation, ein anderer Prozess hat den kritischen Bereich schon belegt. Jetzt liest man hier diese 1 raus und gleichzeitig schreibt man wieder eine 1 rein. Macht nichts, weil ich schreibe nur denselben Wert wieder rein. Und jetzt überprüft man natürlich als Prozess hier, was war der Wert von dem A. Wenn er 1 war, kann man das Ganze natürlich, oder der vorhergehende, wenn der 1 war, kann man natürlich nicht rein. Hier war der vorhergehende 0. Das heißt, das Ganze ist okay. Hier war der vorhergehende 1. Das Ganze ist natürlich jetzt hier, man kommt nicht in den kritischen Bereich ein. Und das ist genau das, was hier dieser Befehl macht. Und normalerweise werden wir das später auch sehen mit den P- und V-Operationen, dass sie dann natürlich so eine Überprüfung drin haben, wenn sie das als Programmcode schreiben, lese den Inhalt der Speicherzelle, mach dann ein if, if gleich 1, warte, if gleich 0, schreibe die 1 in die Speicherzelle. Und wenn Sie das natürlich so in Java-Code schreiben, sind das eine ganze Menge von einzelnen Operationen. Hier ist das Ganze mit einem Befehl abgetan. Und das ist also hier, wenn man das Ganze hier anschaut, das ist so, dass das bis hierher, dass das alles in einem einzigen atomaren Befehl natürlich hier abläuft. Also das hier ist atomar. Die Überprüfung, wie das Register belegt ist, das ist natürlich etwas, was ich danach machen kann. Das muss ich nicht mit dem Befehl TSL machen, sondern das geht ganz konkret hinterher und wenn eine 1 schon drin war, überschreibe ich die 1 einfach mit derselben 1 wieder. Die Problematik, die sich natürlich ergibt, ist folgende. Und zwar, wenn Sie mehrere CPUs haben, weil das TSL läuft natürlich immer auf einer CPU. Und ich könnte ja im schlimmsten Fall denselben Befehl auf mehreren CPUs mit derselben Speicherzelle natürlich ausführen. Und da ist es jetzt so, dass hier folgende Lösung gemacht wird, dass eine TSL-Instruktion den Speicherbus blockiert. Und wenn Sie sich daran erinnern, ganz am Anfang ist so, dass wir gesagt haben, wir haben ja hier unsere CPU, haben hier den Arbeitsspeicher. Jetzt habe ich gut, bei modernen Architekturen habe ich ja dann hier noch diese entsprechenden Gateways dazwischen, wo hier ein Bus ist und der geht ins Gateway und da gehe ich dann in die langsamen, zu den langsamen Bussen wie USB etc. Aber was man natürlich jetzt hergeht, man blockiert den Speicherbus. Und das heißt also hier, weil Sie haben ja nur 64 Datenleitungen. Und 64 Datenleitungen heißt, Sie müssen ja einerseits die Daten hier rauslesen. Das heißt, der Datenbus wird verwendet für das Lesen der Information, die in A drin steht. Und dann verwenden Sie denselben Datenbus natürlich für das Schreiben der 1. Und das heißt, Sie haben natürlich zwei Zugriffe auf den Datenbus, beziehungsweise natürlich auf den Speicherbus. Und deshalb geht man her und mit einer TSL-Instruktion blockiert man den. Andere kommen nicht hin in der Zwischenzeit, sondern ich blockiere den für die zwei Bewegungen, einmal in der Richtung und einmal in der Richtung. Und danach kann wieder jeder andere Prozessor natürlich darauf zugreifen. Und das ist so, das ist die Grundlage, was man zum Teil natürlich nutzt in verschiedenen Betriebssystem atomaren Operationen, wie Sie das in Linux haben, wie Sie das unter Windows haben, wie Sie das auch unter macOS haben. Die heißen zum Teil unterschiedlich. In manchen Instruktionsumgebungen heißt das Ganze Compare and Swap. Also das ist so ein anderer Name, Compare and Swap. Das heißt, man liest die entsprechenden Informationen und ersetzt das Ganze dann durch den entsprechenden Wert, der angibt, dass etwas belegt ist. Und das gibt es unter Intel, Motorola oder AMD oder je nachdem, was sie für eine Architektur verwenden. Und das ist jetzt auch so, dieses TSL, das verwenden Sie beispielsweise auch für Semaphore auf der untersten Betriebssystemebene. und der Maschinenbefehlebene, um hier wirklich ein atomares Verhalten zu erhalten. Die Problematik, die man natürlich jetzt auch hat, ist so, ich habe jetzt diesen Befehl TSL und später werden wir höhere Abstraktionen haben wie P- und V-Operationen. Aber was mache ich jetzt, wenn ich überprüfe, ob ich in den kritischen Bereich rein darf oder nicht? Also hier Zugang zu kritischen Bereich. Also diese Überprüfung. Da gibt es natürlich jetzt zwei unterschiedliche Ansätze, die da zur Verfügung stehen, nämlich dieses aktive Warten. Und das würde bedeuten, Sie überprüfen immer wieder, beispielsweise, dass Sie immer wieder dieses TSL ausführen und nachschauen, ob jetzt die Speicherzelle, ob da jetzt der Wert 0 drin steht oder immer noch der Wert 1. Und das heißt natürlich, mit dem aktiven Warten haben Sie natürlich Verschwendung nutzbarer CPU-Zyklen. Und damit ein Prozess das natürlich überprüfen kann, muss er ja rechnend gesetzt werden. Und das heißt, er würde ja die als Prozess natürlich auf der CPU entsprechend ausgeführt werden und damit den Prozessor blockieren gegenüber anderen Prozessen, die vielleicht, sage mal, was Vernünftiges machen könnten. Der macht ja immer nur die Überprüfung, ist so ungefähr, als wie wenn Sie ständig immer zur Ampel hingehen und immer fragen, ist sie noch rot, ist sie noch rot, ist sie noch rot, ist sie noch rot, und irgendwann haben Sie das Glück und dann ist sie grün. Deshalb macht man ganz gerne das mit dem passiven Warten. Und da ist so, dass der Prozess in einen Wartezustand versetzt wird. Und wenn ein Ereignis eintritt, nämlich dass der Zugang frei ist zu dem kritischen Bereich, dann wird er aufgeweckt. Und die Problematik ist natürlich so, dass unter Umständen ja mehrere Prozesse auf den Zugang zum kritischen Bereich warten. Und da muss man sich natürlich überlegen, wie man da vorgeht und was man typischerweise hier macht, dass man hier einfach die Prozesse in eine FIFO-Warteschlange reinpackt. Das heißt, first in, first out. Das ist ein faires Verhalten, eine faire Strategie. Das heißt, jeder kommt irgendwann dran, weil ich könnte natürlich eine andere Strategie haben, wie in einem Keller immer von oben rein und der Oberste geht raus. Dann habe ich natürlich das Pech, wenn meine Warteschlange nie leer wird und der Unterste kommt, würde dann im schlimmsten Fall nie drankommen, außer wenn wirklich mal die Warteschlange komplett leer wird. Aber hier, das wäre so eine Möglichkeit, und man hat mit Diensten vom Betriebssystem, da gibt es ganz unterschiedliche von Betriebssystemumgebungen, beispielsweise wenn Sie Unix anschauen, da gibt es die Befehle Sleep und Wake Up, und dass beispielsweise dann der Prozess, der aus dem kritischen Bereich rausgeht, der versendet dann so ein Wake-up-Signal, das mit dem kritischen Bereich verbunden ist. Und dementsprechend bedeutet das für das Betriebssystem, der Prozess wird von wartend wieder kann auf rechnend gesetzt werden. Und dann kann der Prozess wieder versuchen, in den kritischen Bereich zu gelangen. Wenn er Pech hat, war ein anderer Prozess schneller und dann wird er entsprechend wieder auf wartend gesetzt. Oder was man natürlich auch überlegen könnte vom Betriebssystem, dass das Betriebssystem halt nur einen Prozess von den Wartenden aufweckt. Das heißt nicht alle, sondern wirklich nur einen. Und die anderen bleiben dann entsprechend wartend. Und man könnte natürlich auch so hergehen und alle entsprechend aufwecken und dann müssen die halt schauen, ob sie reinkommen oder nicht. Gut, es gibt was Vergleichbares in Java, und da ist es natürlich kein Betriebssystemkonzept, sondern das ist ein Sprachkonzept, aber das ist ganz was Vergleichbares wie in Betriebssystemen. Und ich habe hier ein Wait und Notify, und zwar Wait heißt, ein Thread wird auf wartend gesetzt, beispielsweise wenn in der Synchronized, um einen Zugang zur Synchronized Methode zu bekommen, also hier verwendet bei Synchronized Methoden, und das heißt also, jemand, ein Prozess oder ein Thread möchte in eine Synchronized Methode eintreten, kann aber nicht rein, weil schon ein anderer Thread drin ist, dann wird er halt entsprechend auf Wait gesetzt. Wenn der andere Thread aus dem Synchronized Methode rausgeht, dann gibt es ein Notify, und dementsprechend werden die Threads aufgeweckt. Bei Java ist es noch so, dass dann die entsprechenden Threads überprüfen müssen, ob sie jetzt halt mit dem Notify betroffen sind. Das heißt, ob das Ereignis eingetreten ist, damit sie in den kritischen Bereich reinkommen, oder ob das möglicherweise eine andere Bedingung war, ein anderes Ereignis, das sie jetzt nicht betrifft. Das heißt also, deshalb werden die entsprechend natürlich rechnend beziehungsweise rechenbereit gesetzt, und dann müssen sie halt selber überprüfen, ob sie betroffen sind. Also hier das eine ist ein Betriebssystemkonzept. Wenn Sie mit Unix programmieren, schauen Sie in die Libraries rein, da gibt es die entsprechenden Sleep- und Wake-up-Befehl. Hier, das ist ein Sprachkonzept, einfach auf einer höheren Ebene, was typischerweise dann bei der JVM ist, dass man natürlich schaut, welche Konzepte werden vom Betriebssystem unterstützt, und dann wird man hergehen und die Konzepte, die man auf Sprachebene hat, auf entsprechende Betriebssystemkonzepte abbilden. Das nächste würde ich jetzt nur kurz erwähnen, weil wir das dann noch etwas detaillierter behandeln, mit dem Semaphore-Konzept. Semaphore, das ist einfach Ampel. Und das ist genau das, was man bei Ampelanlagen macht, dass man entsprechend überprüft, ist die Ampel rot oder ist sie grün. Und wenn ein Prozess oder ein Thread in den kritischen Bereich kommt, dann wird die Ampel auf rot gesetzt, und wenn der kritische Bereich verlassen wird, wird die Ampel wieder auf grün gesetzt. Da wird man aber anschließend noch genauer drauf kommen, und deshalb würde ich das Monitorkonzept mal kurz vorziehen. Das Monitorkonzept ist ein interessanter Ansatz gegenüber dem Semaphore. Und zwar bei der Programmierung von Semaphoren treten möglicherweise Fehler auf. Und zwar, wenn Sie bestimmte Operationen in der falschen Reihenfolge ausführen. Und das versucht man hier bei dem Monitorkonzept zu verhindern. Und da ist es jetzt so, dass hier auf der einen Seite habe ich die Prozesse in der Warteschlange, und auf der anderen Seite habe ich den Monitor. Der besteht aus drei verschiedenen Teilbereichen, nämlich den Initialisierungscode, die gemeinsamen Daten und dann die Operationen, die in dem Monitor verwendet werden. Und das Interessante, was bei dem Monitor natürlich ist, dass man sagen kann, ich habe explizit die Sichtbarmachung der gemeinsamen Daten. Also hier explizite Sichtbarmachung der gemeinsamen Daten. Und das ist natürlich etwas, wenn Sie sich daran erinnern, mit der kritischen Region, dann habe ich zwar Region X mit der Bedingung und dann habe ich eine ganze Menge von Operationen. Und da werden natürlich auch Daten aufgerufen, da werden Speicherzellen verändert, da werden Variable verändert. Das heißt also, das ist dann alles da drin. Aber ich muss effektiv diesen Programmcode von dem kritischen Bereich mir anschauen, welche Daten hier betroffen sind. Dagegen hier ist es so, ich habe ein Kapseln von Daten und Algorithmen. Das heißt also hier Kapseln von Daten und Algorithmen. Und das ist ja genau das, was man ja bei Synchronized mit den Objekten ja auch macht, dass ich sage, okay, ich habe ein Objekt und dieses Objekt hat jetzt Synchronized Methoden, dann ist es auch so, dass ich im Grunde genommen ja die Daten sehe, die zu dem Objekt gehören, entweder private oder public. Typischerweise sind die natürlich private, man will ja nicht so, dass die von außen verändert werden. Und auf der anderen Seite habe ich die entsprechenden Methoden, die Synchronized Methoden, die mit dem Objekt verbunden sind. Und das ist genau das, was ich hier auch mache, nämlich die gemeinsamen Daten als auch die Operationen, die da drauf arbeiten. Und da habe ich jetzt für den Zugang zu diesem Monitor habe ich eine Bedingungsvariable, dieses Condition oder also die Condition oder Condition Variable. Und da führt man entsprechend hier den Befehl Condition Wait oder Condition Signal aus, in dem entsprechend, wo also hier die, ein Prozess signalisiert, dass er aus dem gemeinsamen Bereich rausgeht, aus dem kritischen Bereich, und dementsprechend mit dem Signal könnte ein wartender Prozess wieder aktiviert werden. Und da gibt es so zwei unterschiedliche Ansätze, die hier relevant sind. Da gibt es ein sogenanntes Signal and Wait. Oder es gibt auch das andere Signal and Continue. Und da ist es so, dass hier die bei Signal and Wait der Aus- oder der Prozess, der den Monitor verlassen will, signalisiert, dass er rausgehen will, ist ganz am Ende, führt jetzt dann nichts mehr aus von dem Programmcode des Monitors, aber der ist, und die mit dem Signal wird ein entsprechender Prozess hier aufgeweckt und der Prozess tritt sofort in den Monitor ein. Der auslösende würde niedrige Priorität erhalten und würde warten. Dagegen der wartende oder der gewartet hat, der wird sofort aktiv, läuft durch. Und erst wenn der wieder fertig ist, kann der andere wieder weiterlaufen und verlässt dann endgültig den Monitor. Hier ist es so mit Signal und Continue. Da ist es so, das Signal wird ausgeführt, weil das Signal ist ja hier eine Operation, die hier drin ist. Das heißt, es ist die letzte Operation, bevor man den Monitor verlässt. Das wird ja nicht ausgeführt irgendwann später, sondern das wird hier am Ende ausgeführt. Und da ist es so, das Signal wird ausgeführt, werden Prozesse, sagen wir so, relevante Prozesse können aktiviert werden, müssen aber noch warten, weil nämlich der signalisierende Prozess wird endgültig fortgesetzt, verlässt den Monitor und erst dann später wird der dann unterbrochen und dann kann auch der aufgeweckte Prozess hier rein. Und das Signal hat natürlich keinen Effekt, wenn beispielsweise die Warteschlange leer ist. Das heißt also, wenn hier ein Signal ausgeführt wird, die Warteschlange ist leer, dann läuft er halt normal durch und läuft normal weiter. Also es hat dann keine Auswirkungen. Und wenn hier so ein Wait ausgeführt wird, dann bedeutet das, die Prozesse bleiben so lange in dieser Warteschlange, bis irgendein anderer, bis der Prozess, der hier drin ist, nicht irgendeiner, sondern der Prozess, der hier drin ist, ein Signal ausführt. Und so lange bleiben die halt hier drin und warten, dass da hier irgendwas passiert. Also das hat sehr viele Ähnlichkeiten vom Monitorkonzept mit dem, was Sie jetzt halt in Java mit der objektorientierten Umgebung halt haben. Und die Monitore, die kamen vor dem objektorientierten und dementsprechend war das damals halt so die Kapselung von Daten und Operationen und diese Explizitmachung, Sichtbarmachung von den verwendeten Daten, war das natürlich was Neues. Die Semaphore wird man kurz mal ein bisschen genauer uns anschauen. Die gehen also auf Dijkstra zurück, schon 1968, finden sie in den Betriebssystemen an sich als entsprechende Operationen, ob das jetzt Linux oder Unix oder andere sind, finden sie entsprechend immer noch und finden sie, sind immer zentraler Teil. Die Operationen heißen also neben Initialisierung P und V, also P von Protect und V von Frei. Es gibt andere Bezeichnungen, dass das hier als Down bezeichnet wird und das hier als Up. Das sind andere Bezeichner mit für den selben Effekt. Und zwar, was wir ja schon hatten bei den Petri-Netzen, es gibt eine Koordinations- oder Koordinierungsvariable und diese Koordinierungsvariable, das ist eine Speicherzelle im Grunde genommen und die hat die entsprechenden Werte drin und die Werte sagen dann konkret, darf jetzt ein anderer Prozess oder ein anderer Thread in den kritischen Bereich rein oder nicht oder muss er warten. Und das wird durch diese Koordinierungsvariable entsprechend gesteuert. Bei den Petri-Netzen, bei dem Modell, können Sie sich daran erinnern, da hat man ja diese Tokens, die bei der Koordinierungsvariable halt sind. Und wenn keine Tokens drin waren, dann war natürlich der Zugang zu dem kritischen Bereich nicht möglich, weil entsprechend die Transition nicht schalten kann. Und sowas Vergleichbares macht man hier auch. Und wir schauen jetzt mal so die Operationen hier jetzt an. P und V, wichtig, sind atomar. Und da ist es jetzt so, sie nutzen Systemdienste des Betriebssystems. Also Realisierung, also hier Realisierung mit Diensten des Betriebssystems. Und das wären also so die Möglichkeit mit dem TSL. Das wäre so auf der untersten Ebene oder es gibt halt dann die entsprechenden Sprachkonzepte, wie man das dann bei Mutex in POSIX halt anschaut, von Unix. Und die Realisierung, also hier auf Hardware-Ebene mit den entsprechenden Test- und Set-Maschinenbefehlen oder Compare and Swap oder je nachdem, was dafür vorgesehen ist. Und informell kann man sich das Ganze jetzt so vorstellen, von der Charakterisierung, was P macht. P hat als Parameter diese Koordinierungsvariable. Es wird 1 abgezogen und wenn S kleiner als 0 ist, dann wird der Prozess in die Menge der Wartenden eingereiht. Das Ganze ist natürlich so, dass das hier alles, also hier muss atomar ausgeführt werden. Das bedeutet natürlich, ich kann jetzt nicht hergehen und kann jetzt in Java was programmieren und kann sagen, die Operation nenne ich jetzt P und damit habe ich P- und V-Operationen realisiert mit Semaphore. Das ist komplett hinfällig, weil nämlich das funktioniert nicht als P und V, wie das vorgesehen ist, sondern der Wichtige ist so, Sie müssten also hierher gehen, zum Beispiel diese Belegung, müssen Sie also genau mit dem TSL natürlich durchführen, nämlich hier den Wert aus der Speicherzelle lesen und gleich die 1 entsprechend reinschreiben. Wichtig ist jetzt so, dass man jetzt halt die Situation natürlich hat, wie schaut es bei V aus? V inkrementiert einfach den Wert von der Koordinationsvariable, dann würde das Betriebssystem entsprechend nachschauen, gibt es welche in der Warteliste, weil wenn hier das kleiner gleich 0 ist, dann gibt es natürlich Wartende und dann werden entweder einer oder auch alle wartend gesetzt und alle probieren. Wenn ich einen hernehme, dann könnte ich da nach der FIFO-Strategie hergehen, nämlich First in, First out und würde einfach den wartenden Prozess, der ganz vorne in der Warteschlange steht, hernehmen und den wieder rechnend setzen. Interessant ist natürlich auch, wie ich das S initialisiere. Und wenn ich jetzt hier S so initialisiere, dass es größer als 1 ist, dann bedeutet das natürlich, dass mehr als ein Prozess in den kritischen Bereich eintreten darf. Und nicht nur einer. Und dagegen, wenn ich jetzt hier das S als 1 hernehme, dann habe ich ja so dieses wechselseitigen Ausschluss und es darf immer nur ein Prozess in den kritischen Bereich eindringen und wenn er draußen ist, dann kommt halt der nächste dran. Also das kann ich hier mit dieser Belegung entsprechend definieren und bei einer Kontrollvariable, die nur boolesche Werte halt aufnimmt, nämlich 1 oder 0, dann spricht man also hier von Mutex und das gibt es ja auch in POSIX und da ist es ja so, dass Sie hier dieses Initialisieren haben, das wird konfiguriert mit entsprechend 1, dann habe ich so mein Lock als sperrtes Mutex und mit Unlock gebe ich das Ganze wieder frei. Und entsprechende Mutex-Objekte gibt es dann auch in Windows. Und das sind hier Betriebssystemdienste, die ich da verwenden kann und die ich entsprechend nutzen kann. Aber da ist so, die kann ich natürlich jetzt halt nicht mit mehrere gleichzeitig in den kritischen Bereich eindringen, sondern es wird immer nur einer, der maximal drin ist. Und ich kann natürlich entsprechend mit den Mutex kann ich natürlich komplexere Semaphore realisieren, weil ich könnte natürlich hergehen und könnte dann entsprechend auch das Ganze kombinieren und könnte so kritische Bereiche definieren, wo ich dann entsprechend die Werte von der Koordinationsvariable modifiziere. Jetzt schauen wir uns mal so den Einsatz von den Semaphoren mal an, wie man sowas verwendet. Und man würde also hierher gehen und so ein Semaphor-Objekt definieren. Also hier Semaphor und int s. S ist also hier unsere Koordinationsvariable und das ist eine Instanz vom Typ Semaphor, dieses Objekt. Und der Parameter ist natürlich hier eine Integer. Und vom Ablauf ist es so, dass das Ganze hier jetzt hat, bei der Initialisierung definiere ich das Ganze hier so, ich da lasse nur einen Prozess oder einen Thread rein. Ich schreibe hier mein WA, das ist ja hier mein Semaphor, also hier mein Semaphor, mache die P-Operation. Wenn ich durchkomme, mache ich den Zugriff auf X. Also das ist hier der kritische Bereich. Der kann natürlich auch etwas länger sein. Und am Schluss, wenn ich fertig bin, ist so, führe ich also hier WA.V aus, also freigeben. Und dann können andere Wartende wieder entsprechend reinkommen. Die Lösungsanforderung, wenn Sie sich noch an diese Anforderungsliste denken, die wir letzte Stunde mal kurz angeschaut haben, dann ist so, dass ich damit natürlich die Anforderungen erfülle. Und zwar, ich habe einen wechselseitigen Ausschluss, und zwar Initialisierung, also hier Initialisierung mit 1. Damit kommt nur ein Prozess oder ein Thread in den kritischen Bereich rein. Das ist damit sichergestellt. Ich habe keine Reihenfolgeannahmen, und zwar Reihenfolgeannahmen bezüglich der Prozesse. Also ich gehe nicht davon aus und sage, ja, der Prozess P1, der wird immer zuerst ausgeführt und dann kommt Prozess P2, sondern das ist mir vollkommen egal, welcher Prozess zunächst drankommt und genauso auch bezüglich der Threads. Also wenn Sie dran denken mit den Ergebnisrückgabe bei den Threads, da hat man ja gesagt, naja, wenn die Reihenfolge bei den Threads, die ich kreiere, falsch ist, dann habe ich eine Exception. Wenn sie richtig ist, habe ich keine Exception. Deshalb verwende ich lieber Callbacks, weil da habe ich das Problem nicht. Hier habe ich keine Annahme bezüglich der Reihenfolge. Ich habe keine Ausführungszeitannahmen, nämlich wie lange beispielsweise ein Prozess hier drin ist. Das ist, kann mal länger sein, kann mal kürzer sein, je nachdem, wie das hier programmiert ist. Und ich habe kein Verhungern, beispielsweise wenn ich also hier FIFO für Warteschlange verwende. Also hier, wenn meine Warteschlange nach dem FIFO-Prinzip First In, First Out verwaltet wird. Und insofern kommt jeder irgendwann mal dran. Und damit ist so, dass ich also genau diese Anforderungen alle wirklich erfülle. Und jetzt wird man mal hergehen und ein paar Beispiele uns anschauen, die ganz interessant sind, weil da gibt es natürlich ein paar Eigenheiten von den Semaphoren. Und wir nehmen wieder das typische Erzeuger-Verbraucher-Problem her. Das heißt also, wir haben hier unseren Puffer W. Wir haben hier den Erzeuger E, der schreibt Daten rein. Die sind alle hier entsprechend drin. Und der Verbraucher W, der nimmt meine Daten hier raus. Das ist, und dieses Puff, der Puffer W, ist eine gemeinsame Ressource. Und es darf entweder nur der E reinschreiben oder der V darf Daten rauslesen bzw. rausnehmen. Und den Zugang hier, den versucht man jetzt hier mit so einem Semaphor, also hier Semaphor geschützt, der Zugang. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Die erste Variante, wenn Sie das von der Programmierung hier anschauen, ich habe also hier mein Semaphor, ich lasse immer nur einen Prozess rein, ich habe hier den Erzeuger, habe hier den Verbraucher und jetzt sieht man schon das eine, dass man natürlich sagt, dieses Semaphor WA wird von V und E gemeinsam benutzt. Also hier gemeinsam für V und E. Das ist ein gemeinsames Semaphor und das wird natürlich entsprechend auch so eingerichtet im Laufzeitsystem. Und da ist so, wenn man sich das ja anschaut, den Erzeuger, while true, der produziert Daten, dann belegt er den Zugang zum Puffer. Wenn er erfolgreich ist, kommt er hier rein, schreibt in den Datenpuffer und dann gibt er den Datenpuffer wieder frei. Entsprechendes ist passiert hier. Der Verbraucher mach für das P aus, schaut nach, ob Daten hier drin sind. Und jetzt sieht man schon, falls ein Element da ist, dann wartet er. Und das ist genau der Haken, woran das liegt, warum das Ganze natürlich problematisch ist. Weil, wenn hier der Puffer leer ist, dann geht er hier rein, versucht die Daten rauszunehmen, mit denen er arbeiten will, sind aber keine da und jetzt wartet er. Der kommt aber nicht rein, weil nämlich der da drin ist. Und das heißt, er wartet hier und der andere wartet hier drin. Und das heißt, man geht jetzt über zu der nächsten Variante. Man führt ein zweites Semaphor ein, nämlich dieses Semaphor voll. Und dieses voll ist jetzt nicht so, dass es den Zugang im Sinne regelt wie das WA, sondern es gibt Auskunft darüber, ob jetzt hier Daten im Datenpuffer drin sind oder nicht. Und deshalb habe ich hier als Initialwert 0. Das heißt, ich habe hier nicht 1, sondern 0. Und 0 heißt, im Datenpuffer ist nichts drin. Und jetzt, wenn wir uns wieder den Erzeuger anschauen. Der Erzeuger produziert, versucht reinzukommen in den Puffer, schreibt, kommt rein, schreibt rein, gibt frei. Und jetzt ist so, dass er hier diesen Wert des Semaphor inkrementiert. Und man sieht jetzt hier schon die Situation, P und V muss nicht immer von demselben Prozess ausgeführt werden. Sondern ich habe ja die Situation, dass der Erzeuger, das ist der, der immer das V ausführt. Der Verbraucher, das ist der, der das P ausführt, das Belegen. Das heißt also, wenn der Ablauf hier, muss man sich so vorstellen, er schaut nach, ob hier das immer noch 0 ist. Wenn das 0 ist, bedeutet das ja, es ist nichts drin in dem Datenpuffer. Dann würde er hier warten. Wenn aber jetzt was drin ist, dann würde er den nächsten Schritt machen und versuchen, den Datenpuffer zu belegen. Und dann entnimmt er das, gibt es wieder frei und verarbeitet es. Und jetzt ist hier so, kann man sich ja überlegen, ich habe hier diese zwei P-Operationen. Kann ich die vertauschen? Kann ich sagen, naja, anstelle, ich mache das jetzt so, schreibe W, P und voll P. Kann man das vertauschen, dass das ja gar keine Rolle spielt? P ist P. Darf ich nicht vertauschen, weil dann habe ich genau dasselbe Problem wie bei der Variante 1. Ich bin drin, ist aber so, dass ja nichts drin ist im Puffer und dann ende ich mit derselben Verklemmung wie vorher auch. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem, wenn mein Puffer eine beschränkte Kapazität hat. Das heißt, ich habe das Problem hier, dass der Erzeuger Daten hat, bringt sie aber nicht los, weil er nichts reinschreiben kann. Und das ist so die nächste Variante, die man hat. Nämlich man hat jetzt ein zusätzliches Semaphor leer. Und leer bedeutet, ich habe hier ein vom Semaphor, das besetze ich jetzt aber nicht mit 0 vor, sondern mit N. Und N ist die Kapazität meines Puffers. Und das heißt die Anzahl der freien Plätze. Und jetzt sieht man hier schon, wenn man hier das E anschaut, der E, der führt dieses Leer aus. Und zwar mit einer P-Operation. Der entsprechende Verbraucher, der führt das V aus auf Leer, wenn er Daten verbraucht hat. Das heißt, hier wird die Anzahl der Pufferplätze inkrementiert. Hier wird die Anzahl der leeren oder der freien Plätze dekrementiert. Wenn er bei 0 ist, dann geht natürlich nichts mehr, sondern dann muss er warten. Hier ist so, wenn er einen Pufferplatz wieder die Daten verbraucht hat, dann inkrementiert er das Ganze wieder um 1 und sagt, jetzt ist wieder ein Pufferplatz frei. Entsprechendes, das heißt also, die gehören zusammen und das Voll gehört zusammen. Und jetzt habe ich natürlich das geschützt für die beiden Situationen, nämlich wenn der Verbraucher nicht mehr reinschreiben kann, das wird mit dem der Erzeuger nicht mehr reinschreiben kann, das wird mit dem Leer gehandhabt. Wenn der mit der Verbraucher nicht mehr lesen kann, weil nichts drin ist, das wird mit diesem Voll entsprechend realisiert. Also für diese Pufferverwaltung habe ich jetzt effektiv 3 Semaphore, um mit denen zu garantieren, dass ich nicht in eine Verklemmung reinlaufe. Und damit wird man jetzt hier stoppen und beim nächsten Mal kommen wir noch kurz auf die Philosophen, bevor wir dann zu Java und zu Verklemmungen kommen würden. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Dankeschön.